Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 1. Warum bin ich dick geworden? Von Alexandra Kraft. Aus Stern Nummer 2 vom 7.01.2021. Gelesen von Steffi Böttger. Weil ich zu viel esse, dachte zumindest unsere Autorin lange. Doch die Wahrheit ist viel komplizierter. Es sind die Gene, das Gehirn, der Darm, die unser Körpergewicht steuern. Wer ihre Macht versteht, kann sie für sich nutzen und erfolgreich abnehmen. Auch ich weiß, wie es sich anfühlt, seine Mitte zu verlieren, wenn dort, wo einst ein straffer, muskulöser Bauch war, sich eine kleine, weiche Wölbung abzeichnet. Jahr für Jahr ein bisschen stärker. Wie man sie verniedlicht, sie schönredet und sich doch vor ihr fürchtet. Ist das Bäuchlein noch harmlos oder schon ein Gesundheitsrisiko? Und wie bekomme ich das Fett bloß wieder weg? Als ich vor 2 Jahren begann, dieser Frage intensiv nachzugehen und über meinen Kampf gegen mein Bauchfett auf stern.de schrieb, vertrauten mir plötzlich viele Menschen ihre Geschichten an. Leserinnen und Leser, Verwandte, enge Freundinnen, entfernte Bekannte, sogar meine Hautärztin. Die Zahl der Kilos, um die es in diesen Geschichten geht, variiert. Mal sind es 3, mal 5, mal 15 Kilo. Und auch die Methoden, sie loszuwerden, unterscheiden sich deutlich. Manche verzichten konsequent auf Fastfood und Fleisch. Andere halbieren jede Portion oder legen lange Pausen zwischen den Mahlzeiten ein. Und doch machen viele dieser Menschen die gleiche frustrierende Erfahrung, sie nehmen einfach nicht ab. Egal wie sehr sie sich anstrengen. Bei der Freundin, die seit Monaten auf Fastfood verzichtet, bewegt sich nichts. Der Kollege mit den halben Portionen fand das Hungern schrecklich, wurde mit zwischenzeitlichen Abnehmerfolgen belohnt, doch nun wiegt er sogar 3 Kilo mehr als zuvor. Und meine Hautärztin hat die Waage als Zeichen ihrer Kapitulation aus dem Bad in den Keller verbannt. Ich habe aufgegeben. Ich werde einfach immer dicker. Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter, dass ihre Körpermitte im Laufe ihres Lebens zunehmend weicher und voluminöser wird. Sie leiden nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen. So fördert Bauchfett nachweislich entzündliche Prozesse im Körper, die das Risiko erhöhen, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Mittlerweile sind 67% der Männer und 53% der Frauen in Deutschland übergewichtig. Doch warum ist das eigentlich so? Warum werden immer mehr Menschen immer dicker? Die gängige Antwort lautet, weil wir zu viel essen. Wenn wir täglich mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen, dann speichert der Körper die überschüssige Energie ab und bildet Fettdepots. Das gilt als eine Art Naturgesetz. Umgekehrt bedeutet das fürs Abnehmen, wer weniger Energie zu sich nimmt, als er verbraucht, nimmt ab. Alles eine Frage der Disziplin. So scheint es. Doch dieses Kaloriendogma, wie Mediziner es nennen, hat sich als zu oberflächlich erwiesen. Es wird den komplexen Vorgängen im menschlichen Körper nicht gerecht. Gene, Hormone, Stoffwechsel, die Milliarden Bakterien der Darmflora, die Sinne, sie alle spielen eine wichtige Rolle dabei, wie wir Nahrungsmittel wahrnehmen, verarbeiten und die Energie daraus speichern. Mit jeder neuen Untersuchung, mit jeder neuen Entdeckung verstehen Forscher besser, wie unser Körper unser Gewicht automatisch reguliert und mit aller Macht daran festhält. Dabei entschlüsseln sie auch, wie wir wieder schlank werden und es vor allem bleiben. Essen ist Leidenschaft. Wohl niemand kann den Zusammenhang zwischen sinnlichen Erinnerungen und Esslust, zwischen Gehirn und Gewicht so gut erklären wie So-Jung Park, Professorin für Neurowissenschaft am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Sie arbeitet im Homeoffice, während unseres Gesprächs sitzt ihr 4 Monate altes Baby auf ihrem Schoß und quietscht vergnügt. Ich erzähle So-Jung Park von meiner ausgeprägten Leidenschaft für Pasta und von meiner Kindheitserinnerung. Meine Großmutter bereitete Nudeln immer selbst frisch zu, und wenn ich von der Schule nach Hause kam, lagen die Nudeln ausgerollt auf Tüchern in der Küche. Ich glaube sogar, dass ich mich noch an ihren Geschmack erinnere. So-Jung Park lacht, als sie die Geschichte hört. Das bilden Sie sich gewiss nicht ein. Sie haben das alles in Ihrem Unterbewusstsein abgespeichert, sagt sie. Und erklärt, wir konnten in Studien zeigen, wie das Gehirn so tun kann, als ob sie das Essen tatsächlich im Mund hätten. Solche Erinnerungen aktivieren neuronale Muster und Gefühle. Die Produktion des Hungerhormons Ghrelin und des Sattmacherstoffs Leptin. In unserem Gespräch zeichnet So-Jung Park ein Bild davon, wie und warum sich Menschen für ein Lebensmittel entscheiden. Dazu nimmt mich Park mit in eine Eisdiele. Leider nur in Gedanken. Wir stehen vor der Vitrine, schauen die Eissorten an. Vanille, Erdbeere, Schokolade. Noch glaube ich, frei wählen zu können, doch das stimmt nicht. Längst hat das Gehirn das Kommando übernommen und ausgesucht. So-Jung Park sagt, es hat bei jeder Sorte eine Erwartungshaltung, wie es schmecken wird, und entscheidet sich für eine davon. Das passiert alles unbewusst. Es ist der gleiche Mechanismus, der uns im Supermarkt zu vertrauten Lebensmitteln greifen lässt. Das Gehirn wählt aus, was es bereits kennt. Wir fragen uns zwar, was kommt heute in den Einkaufswagen, ignorieren aber in der Regel das Unbekannte. In solchen Momenten sind wir einfach nicht Herrin oder Herr unserer Sinne. Woher unser Gehirn weiß, welche Vorlieben wir haben? Das beginnt bereits im Mutterleib. Die Mutter prägt den Geschmack des heranwachsenden Kindes, zunächst über die Nabelschnur, dann über die Muttermilch und schließlich durch jede gemeinsame Mahlzeit. So baut sich unser Gehirn langsam eine Art Archiv für Geschmäcker auf das es dann immer wieder zurückgreift. Diese Informationen gehen nie mehr verloren. Ernähren sich die Eltern gesund mit viel Gemüse und Obst, werden die Kinder es mit großer Wahrscheinlichkeit auch tun. Umgekehrt lernen Kinder, deren Eltern Fertigessen bevorzugen, süße Kelloggs-Flocken, Limonade und Chips, ebenfalls all das zu lieben. Noch perfider wirkt ein Mechanismus, den So-Jung Park gerade erst entschlüsselt hat. Sie zeigte, dass bereits ein sehnsüchtiger Blick der Mutter in Richtung Sahnetorte ausreicht, damit das Kind auch Lust auf ein Stück bekommt. Wir Menschen sind als soziale Tiere scheinbar so verlinkt, dass ein Lebensmittel uns bereits attraktiver erscheint, wenn andere nur darauf schauen, sagt Park. In der Steinzeit konnte dieses Verhalten das Überleben der Gruppe sichern. Aß etwa der Rudelführer das Fleisch des frisch erlegten Mammuts oder die neu entdeckten Beeren und wurde nicht krank, taten es ihm alle nach. Lernen durch Imitation. Genau das nutzt die Werbung heute aus. Ständig sehen wir Menschen, die in Pizzastücke oder Burger beißen. Lecker. Der Urmensch in uns will das jetzt auch. Neben dem Gehirn gibt es ein weiteres Organ, dessen Einfluss auf unser Gewicht lange unterschätzt wurde, den Darm. Manche Wissenschaftler glauben sogar, dass er unsere Ernährung in beinahe so großem Umfang steuert wie der Kopf. Um das zu belegen, züchtet Thomas Bosch, Professor für Zoologie an der Universität Kiel, in seinem Labor Hydren, winzige Süßwasserpolypen. Stolz zeigt er Besuchern ein Regal, in dem mit Wasser gefüllte Salatschüsseln stehen. Man muss ganz nahe herantreten, um die braunen Pünktchen zu sehen, die darin schwimmen. An Hydren haben Thomas Bosch und sein Team nachgewiesen, dass ihr Nervensystem mit dem auf ihnen lebenden Bakterien kommuniziert. Was hat das mit dem Übergewicht des Menschen zu tun? Auch wir sind in einer tiefen Partnerschaft mit unseren Bakterien, erklärt Bosch. Gemeinsam mit den Viren und Pilzen gehören diese Mikroben zu uns wie eigene Zellen. In uns und auf unserer Haut leben rund 40 Billionen davon. Insgesamt etwa 2 Kilogramm wiegen sie. Sie bilden eine Art Superorgan, auch Mikrobiom genannt, ohne dass der Mensch nicht überlebensfähig wäre. Die meisten davon tummeln sich im Dickdarm. Über die Nervenbahnen, die von dort ins Gehirn führen, beeinflussen sie zahlreiche Abläufe in unserem Körper, sagt Bosch. Etwa 1/3 aller Stoffwechselprodukte im Körper stellt das Mikrobiom her. Sogar Vitamine, die wir zur Abwehr von Krankheitserregern brauchen, werden von unseren kleinen Mitbewohnern produziert. Ballaststoffe, die für den Menschen unverdaulich sind, bauen Bakterien zu kurzkettigen Fettsäuren ab. Einige aktivieren die Abwehrzellen, andere hemmen Entzündungen oder regulieren den Cholesterinstoffwechsel. Mikroben spielen eine wichtige Rolle bei der Frage, ob wir gesund alt werden oder an chronischen Krankheiten wie Diabetes oder Asthma leiden. In einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie stellten Bosch und eine Gruppe von Wissenschaftlern eine viel diskutierte These auf. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Diabetes Typ 2, so die Forscher, könnten über das Mikrobiom an andere weitergegeben werden. Möglicherweise findet diese Übertragung beim menschlichen Zusammenleben statt, zum Beispiel durch intensive soziale Kontakte oder in der gemeinsamen Wohnung, so Bosch. Noch ist das eine Hypothese, die durch weitere Forschungsergebnisse be- oder auch widerlegt werden könnte. Sicher ist derzeit nur so viel. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Körpergewicht. Schlanke Personen besitzen eine größere Vielfalt als Mikroben als dicke. Auch lässt sich nachweisen, dass Konservierungsmittel, künstliche Zusatzstoffe, Zucker und Geschmacksverstärker der Vielfalt des Mikrobioms schaden. Erst einmal aus dem Gleichgewicht gebracht, können für uns ungesunde Bakterien das Kommando übernehmen. Sie streben an die Macht. Und haben sie die erstmal, dann bringen sie uns über Botenstoffe und Hormone dazu, weiter zu essen, obwohl der Energiebedarf des Körpers eigentlich längst gedeckt ist. Männer nehmen leichter ab. Die größte Gefahr für ein gesundes Mikrobiom sieht Bosch jedoch im Verzehr von Fleisch aus der Massentierhaltung. In Deutschland werden pro Jahr über 700 Tonnen Antibiotika jährlich in den Ställen verfüttert oder gespritzt. Tiere, denen über eine längere Dauer geringe Dosen Antibiotikum zugeführt werden, wachsen schneller, obwohl sie nicht mehr essen als vorher, sagt Bosch. Vermutlich werde ihr Mikrobiom durch die Wirkstoffe so verändert, dass es aus weniger Nahrung mehr Energie gewinnen könne. Nun werden solche Tiere zu Nahrungsmitteln. Und wir nehmen mit dem Fleisch ebenfalls Antibiotika und das Mikrobiom der Tiere auf. Thomas Bosch sieht Parallelen. Auch bei übergewichtigen Menschen scheint ein Mikrobiom vorhanden zu sein, das aus derselben Menge zugeführter Nährstoffe sehr viel mehr Kalorien herstellt als bei Normalgewichtigen. So können Gehirn und Darm zu hartnäckigen Widersachern werden in unserem Kampf gegen Übergewicht. Doch wenn man sie richtig füttert, entwickeln sie sich zu mächtigen Verbündeten. Und die brauchen wir dringend, auch um uns gegen die Ungerechtigkeit der Natur zu wehren. Wie dick oder wie schlank wir sind, ist immer auch eine Frage der Gene. Männer etwa haben mehr Muskeln als Frauen. Sie verbrennen mehr Kalorien und haben einen höheren Stoffwechsel. Es ist ein kleiner, aber gemeiner Unterschied, den die Natur tief ins Erbgut eingebaut hat und der es Männern leichter macht, abzunehmen. Doch nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen jedem Individuum sind die Abnehmchancen ungleich verteilt, rein genetisch betrachtet. Stefan Kabisch, Ernährungsforscher am Institut für Ernährungsforschung in Potsdam, sagt: Es gibt einfach Menschen, die von Natur aus schlanker sind und solche, die leichter dick werden. Was in einer Gesellschaft von Jägern und Sammlern, in der praktisch immer Hunger herrschte, ein evolutionärer Vorteil war, nämlich Fettreserven für schlechte Zeiten anzulegen, erweist sich in Zeiten des Überflusses als Nachteil. Zu viel Fett, vor allem am Bauch, wo es die inneren Organe umschließt, ist schädlich. Es bildet mehr als 200 Botenstoffe, die beispielsweise den Blutdruck steigen lassen, die Freisetzung des Hormons Insulin begünstigen oder Entzündungen im Körper auslösen. Professor Andreas Michalsen von der Berliner Charité ist Internist. Er sagt: 70% aller chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme haben ihre Ursache in falscher Ernährung. Michalsen erlebte das am eigenen Leib. Als junger Arzt ernährte er sich lange nach dem Prinzip Hauptsache satt. Mit Anfang 30 plagten ihn dann deutlich erhöhte Blutfettwerte und Bluthochdruck. Damals stellte er seinen Essensplan um und ein halbes Jahr später war er wieder schlank und vor allem gesund. Eine Erfahrung, die bei ihm die Neugier weckte. Seitdem erforscht er, wie gesunde Ernährung aussehen sollte. Süßstoffe killen gute Bakterien. Gleich zu Beginn des Gesprächs sagt er: In der Vergangenheit haben wir vor allem darauf gesetzt, durch Verzicht unser Idealgewicht zu erreichen. Das war ein Fehler. Denn wer während einer Diät dem Körper Essen entzieht, löst nur ein Notfallprogramm aus. Der Stoffwechsel fährt für eine Phase herunter. Sie wissen schon, wie damals in Urzeiten. Isst man anschließend wieder normal, nimmt man schnell wieder zu und wiegt meist bald mehr als vor der Diät. Der Körper sichert sich Vorräte für die nächste Phase des Hungers. Wie man es besser macht? Experte Michalsen antwortet schnell: Es ist nicht kompliziert. Für uns funktioniert am besten eine betont pflanzliche Ernährung mit viel Obst, viel Gemüse und regelmäßigen, längeren Essenspausen. Klingt tatsächlich einfach. Und es wirkt. Eine Studie aus den USA begleitete die Testpersonen über fast 30 Jahre. In der Gruppe, die sich vor allem von Gemüse und Obst ernährte, sank das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in dieser Zeit deutlich. Ebenso lag die Gesamtsterblichkeit niedriger. Die Mechanismen dahinter werden noch erforscht. Aber es gibt Hinweise, dass vor allem das Mikrobiom von dieser Form der Ernährung profitiert. Michalsen sieht die Erfolge täglich bei seinen Patienten. Wer sich so ernährt, erlebt schnell, wie es ihm besser geht. Der Blutdruck und die Blutzuckerwerte sinken. Die Fettspeicher schrumpfen. Die Veränderungen sind dramatisch. Kombiniert man die richtigen Lebensmittel miteinander, wird Ernährung zum Genuss. Mehr Gemüse, mehr Obst, täglich etwas, das viele Bakterien enthält, wie einen ungesüßten Vollfettjoghurt. Ab und zu auch Biofleisch von Tieren, die nicht mit Antibiotika behandelt wurden. Dazu frischer Fisch. Auch hier gilt, keine verarbeiteten Lebensmittel, die Konservierungsstoffe und Zusatzstoffe enthalten. So wenig Zucker wie möglich. Kein Süßstoff, der killt die guten Bakterien. Gut dagegen sind langfaserige Nahrungsmittel wie Sauerkraut und Kimchi. Hinter all dem steht die Erkenntnis, dass eine Kalorie nicht einfach eine Kalorie ist. Sie liefert nicht nur Energie, sondern besteht aus Nährstoffen, die im Körper sehr individuelle Reaktionen auslösen. Michalsen rät, es ist im Leben nie zu spät, um seine Ernährung zu ändern. Egal wie alt man ist, jede und jeder kann davon profitieren. Wie man den Ausstieg am besten schafft, dafür ist die Professorin Wendy Wood die Fachfrau. Sie ist Sozialpsychologin an der University of Southern California und hat ihr gesamtes Forscherleben dem Thema Gewohnheiten gewidmet. Denn die sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Neustart. Am Anfang steht die Analyse dessen, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Wendy Wood warnt: Wir überschätzen uns und unsere Willenskraft. Wir glauben, wenn wir uns genug zusammenreißen, können wir unser Verhalten steuern und die Vorsätze erreichen. So funktioniert das aber leider nicht. Jeder hat die ebenso frustrierende wie menschliche Erfahrung gemacht, dass er sich etwas vornimmt und nie umsetzt. Oder nicht sehr häufig. Einmal joggen, zweimal joggen und dann wieder keinmal joggen. Gute Vorsätze halten nie lange. Kurzum, Vernunft reicht zum Erfolg nicht aus. Wendy Wood empfiehlt, sich von jeglichen heroischen Zielen zu verabschieden. Sie müssen stattdessen mit Gewohnheiten arbeiten, sagt sie. Sie vereinfachen unser Leben. Sonst führen wir schnell einen Ermüdungswettkampf mit unserem Gehirn. Etwa die Hälfte aller Alltagshandlungen sind reine Routine. Wir verschwenden in dem Moment, in dem wir sie verrichten, nicht einen Gedanken daran, was wir tun. Unser Gehirn hat so mehr Platz für andere Dinge. Der Schlüssel zum Erfolg sind Wiederholungen, sagt Wood, die das Buch Good Habits, Bad Habits geschrieben hat. Sie sind Abkürzungen des Gehirns, mit dem Ziel, weniger Energie aufwenden zu müssen. Wer sich ändern will, muss eine neue Handlung so regelmäßig und häufig ausführen, dass das Bewusstsein keine aktive Entscheidung mehr treffen muss. Es ist wie Fahrradfahren. Einmal gelernt, läuft es ohne unser Zutun. Wer im Supermarkt einen Bogen um die Tiefkühlabteilung macht und stattdessen immer wieder zum Obstregal geht, macht das irgendwann automatisch. Die Neuprogrammierung braucht ein bisschen Zeit. 65 Tage im Durchschnitt benötigten Probanden einer britischen Studie, bis sie ihre Ernährungsgewohnheiten umgestellt hatten. Fast genauso lange hat es bei mir gedauert, bis ich statt zu Süßigkeiten automatisch zu gesunden Mandeln gegriffen habe. Meine neuen Gewohnheiten fallen mir gar nicht mehr auf. Nur, dass das Fett weg ist. Kürzlich habe ich es nachgemessen. 7 Zentimeter ist mein Bauch schmaler geworden. Tipps zum Abnehmen. Pflegen Sie Ihr Mikrobiom und legen Sie sich neue Alltagsroutinen zu. Dann werden Sie Erfolg haben. Darmflora stärken. Erstens. Der britische Epidemiologe Tim Spector, der das Mikrobiom seit vielen Jahren erforscht, rät dazu, sich möglichst abwechslungsreich zu ernähren. In einer Studie mit 11.000 Menschen untersucht er, wie gut Obst und Gemüse für die Mikroorganismen auf uns und in uns sind. Es sollte aber nicht immer nur der Lieblingsspinat auf dem Teller landen. Spectors Rat: Essen Sie 20 bis 30 verschiedene Pflanzen pro Woche. Das mag sich nach sehr viel anhören, aber jede Getreidesorte im Müsli, jede Nussart, jedes Gewürz, außer Salz, gilt als eigene Pflanze. Wer sein Mikrobiom gesund halten will, sollte essen wie ein Gärtner, so der Experte. Zweitens. Wählen Sie Lebensmittel, die möglichst viele Ballaststoffe enthalten. Unsere Darmbakterien sind dann schnell gesättigt und senden entsprechende Signale ans Gehirn. Eine solche Ernährung stärkt die guten Bakterien und sorgt für ein gesundes Gleichgewicht im Mikrobiom. Besonders viele Ballaststoffe enthalten Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, Erbsen oder Haferflocken, Nüsse. Drittens. Auf industriell verarbeitete Lebensmittel sollten Sie möglichst verzichten. Tiefkühlpizza, Fertigsuppen und Pommes stehen im Verdacht, das Mikrobiom zu schädigen. Die Gerichte enthalten zahlreiche Zusatzstoffe, von denen man nicht genau weiß, welche Reaktionen sie im Körper auslösen. Um ihren Geschmack zu verbessern, wird viel Zucker beigemischt. Fertiggerichte sind meist sehr kalorien- und fetthaltig. Viertens. Meiden Sie Zucker. Der fördert offenbar das Wachstum von Bakterien, die uns dazu bringen, weiter zu essen, obwohl wir längst satt sind. Sie brauchen den süßen Stoff zum Überleben und regen unseren Appetit an. Süßstoffe scheinen keine gute Alternative zu sein. Untersuchungen deuten darauf hin, dass auch sie das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen und das Verlangen nach Essen steigern. Fünftens. Nehmen Sie faserige Lebensmittel zu sich, wie zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi. Rezept unter www.stern.de/kimchi. Ich buchstabiere Kimchi: K-I-M-C-H-I. Fermentierte Nahrungsmittel stärken das Mikrobiom und man kann sie leicht selbst herstellen. Anleitungen finden Sie im Internet. Kaufen Sie Produkte im Supermarkt, achten Sie auf die Zutatenliste. Oft sind darin Zucker und Konservierungsmittel enthalten. Sechstens. Legen Sie regelmäßig längere Essenspausen ein. Vor allem die zuckerhungrigen Bakterien werden durch diese Zeit ohne Nahrung klein gehalten. Sie werden zurückgedrängt, und die für uns guten Bakterien können sich erholen und vermehren. Experten empfehlen dafür das sogenannte Intervallfasten. Bei der sehr populären 16:8 Variante verzichtet man für 16 Stunden aufs Essen und ernährt sich in den 8 Stunden ganz normal. Konkret heißt das, Sie lassen das Frühstück aus und essen nur zwischen 12 und 20 Uhr. Coachen lassen können Sie sich dabei 7 Wochen lang von Dr. Eckart von Hirschhausen und seinem Audioprogramm. Download unter www.hirschhausen-diät.de. Diät mit AE geschrieben. Preis 39,99 €. Gewohnheiten verändern. Erstens. Sich den Genuss von Süßigkeiten zu verbieten, bewirkt fast immer das Gegenteil. Die Lust auf das Verbotene wächst und damit die Wahrscheinlichkeit, impulsiv zuzugreifen. Der What-the-hell-Effekt folgt. Mir doch egal, ich verschlinge nun die Tafel Schokolade und beginne morgen mit dem gesunden Lebensstil. Erfolgreicher ist die Strategie, sich einen attraktiven Ersatz für die Süßigkeit zu suchen. Dieser Ersatz sollte zu den eigenen Geschmacksvorlieben passen. Er sollte praktikabel und präzise sein. Stellen Sie sich zum Beispiel Nüsse, Äpfel oder mit Früchten gesüßten Naturjoghurt auf den Tisch statt Kekse und Schokolade. Mit jedem Griff üben Sie die neue Gewohnheit ein. Zweitens. In einer neuen Umgebung gelingt es uns besser, alte Gewohnheiten abzustreifen. Dann ist unser Gehirn offensichtlich besonders aufnahmebereit. So wurde in Studien nachgewiesen, dass Menschen nach einem Umzug besonders erfolgreich sind, wenn sie Verhaltensweisen ändern möchten. Aber auch kleine Veränderungen zeigen Wirkung. Zum Beispiel einfach mal in einem anderen Supermarkt als dem Vertrauten einzukaufen. Dort lassen sich leichter neue Laufwege ausprobieren, am besten gleich in die Obst- und Gemüseabteilung. So werden etablierte Muster durchbrochen und neue entstehen. Drittens. Gewohnheiten sickern erst ins Gehirn ein, wenn sie mit einer unmittelbaren Belohnung verbunden sind, sagt die Sozialpsychologin Wendy Wood. Schon kleine Erfolgserlebnisse genügen. Wenn Sie etwa beim Abendessen auf Fleisch verzichten und merken, dass in Olivenöl scharf angebratene Shiitake-Pilze mit grobem Salz ähnlich deftig schmecken, ist das eine Belohnung, die bei der Entwicklung neuer Gewohnheiten hilft. Viertens. Machen Sie es schlechten Angewohnheiten so schwer wie möglich. Wenn Sie gern Kekse essen, sollten Sie erst gar keine zu Hause haben. Im Idealfall vergeht Ihnen dann die Lust darauf, weil Sie den Weg zum Kiosk oder in den Supermarkt scheuen. Eine Methode, die in den USA sehr erfolgreich funktioniert hat. Dort sind durch gesetzliche Vorgaben der Kauf von Zigaretten und das Rauchen nur noch mit großem Aufwand möglich. Seitdem wird deutlich weniger geraucht. Fünftens. Sie wollen nicht nur abnehmen, sondern auch durch Sport Ihre Gesundheit verbessern? Das ist eine gute Idee. Mit Routinen lässt sie sich leichter umsetzen als mit Willenskraft. Am besten suchen Sie sich eine feste Uhrzeit, zu der Sie beispielsweise Ihre Laufrunde starten wollen. Stellen Sie die Sportschuhe gut sichtbar neben die Tür und legen Sie die Laufkleidung griffbereit hin. Natürlich werden Sie es am Anfang nicht sonderlich gut finden, früher als gewohnt aufstehen zu müssen. Doch je häufiger Sie dieselbe Routine wiederholen, umso weniger werden Sie darüber nachdenken. Wenn Sie sich nach dem Lauf dann besser fühlen, wirkt das als Belohnung. Irgendwann werden Sie über Ihr Lauftraining nicht mehr nachdenken, sondern einfach losrennen.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040-3703-7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.